Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme Türkis. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Kemal Çelik
und Ufuk Geçim. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3A, Türksat 4A und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien Tagebuch Palästina und Es war einmal. Danach hören Sie türkische Musik.
Nachrichten.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben des Präsidialamts ein Telefonat mit dem irakischen Premierminister Ali Faleh al-Saidi geführt. Dabei wurden die bilateralen Beziehungen sowie regionale und internationale Entwicklungen erörtert. Während des Gesprächs bekräftigte Erdogan den Willen Ankaras, die Beziehungen zum Irak weiter auszubauen und verwies auf die bedeutenden Kooperationsmöglichkeiten zwischen den beiden Nachbarländern. Der türkische Präsident hob insbesondere das große Potenzial für eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Verteidigungsindustrie und Verkehr hervor. Das Telefonat erfolgt vor dem Hintergrund der Bemühungen Ankaras, die Zusammenarbeit mit Bagdad auf eine neue Ebene zu heben und gemeinsame wirtschaftliche sowie strategische Interessen weiter voranzubringen.
Der türkische Drohnenhersteller Baykar und das Amt für Auslandstürken und verwandte Gemeinschaften YTB haben ein Stipendienprogramm für palästinensische Studenten ins Leben gerufen. Die entsprechende Kooperationsvereinbarung zwischen Baykar und YTB wurde im Özdemir Bayraktar Technologiezentrum in Istanbul unterzeichnet. Federführend waren der Baykar-Vorstandsvorsitzende Selçuk Bayraktar und YTB-Präsident Abdülhadi Turuş. Mögen Ihnen stets alle Wege offen stehen, schrieb Bayraktar auf der Plattform X. Er wünschte den palästinensischen Studenten ein Leben voller Erfolg.
Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen ist nach Angaben von Rettungskräften eine palästinensische Schülerin getötet worden. Drei weitere Personen wurden verletzt. Der Vorfall gilt als jüngste Verletzung der seit Oktober vergangenen Jahres geltenden Waffenruhe. Der palästinensische Rote Halbmond teilte mit, dass Einsatzkräfte die Leiche eines 17-jährigen Mädchens sowie drei Verletzte in das Feldkrankenhaus Al-Saraya gebracht hätten. Demnach traf der Angriff ein ziviles Fahrzeug vor dem Al-Rahab-Einkaufszentrum westlich von Gaza statt. Nach Angaben palästinensischer Stellen handelt es sich um den jüngsten Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen, das am 10. Oktober 2025 im Gazastreifen in Kraft getreten war.
Die USA und Iran haben sich auf einen Fahrplan zu einem dauerhaften Friedensabkommen verständigt. Nach der ersten Verhandlungsrunde in der Schweiz soll es die ganze Woche über weitere Beratungen auf Arbeitsebene geben. Die Vermittlerstaaten Katar und Pakistan erklärten, das Ziel bleibe ein finales Abkommen innerhalb von 60 Tagen. Die Spitzengespräche in einem Luxushotel auf dem Berg Bürgenstock in den Schweizer Alpen gingen bis in die frühen Morgenstunden. Auf US-Seite hatte Vizepräsident Wanz die Delegation angeführt, auf der iranischen Seite Parlamentspräsident Mohammed Bakar Gharibaf. Die Vermittlerstaaten sprachen von einer konstruktiven Atmosphäre und ermutigenden Fortschritten. Araghchi lobte Pakistan und Katar für ihre Vermittlung bei den Gesprächen und sprach ebenfalls von wesentlichen Fortschritten. US-Vizepräsident Wanz zufolge sind die Gespräche eine Grundlage für ein erfolgreiches Abkommen zur Beendigung des Krieges mit Iran. Wir haben das Haus noch nicht gebaut, aber wir haben ein erfolgreiches Fundament geschaffen, um für das amerikanische Volk ein gutes Ergebnis zu erzielen, sagte Wanz. Wanz zufolge hat Iran etwa zugestimmt, wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde in das Land zu lassen. Einen Zeitplan dafür gebe es aber noch nicht. Die Verhandler hätten um 2 Uhr nachts versucht, die Inspektoren zu erreichen, aber die meisten seien nicht ans Telefon gegangen. Iran bestätigte die Wiederaufnahme der Inspektionen bisher nicht.
Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die russische Stadt Woronesch sind nach Angaben der regionalen Behörden mindestens 5 Menschen getötet worden. Der Gouverneur der Region, Alexander Gusev, erklärte, dass zudem Dutzende Menschen verletzt worden seien. Außerdem seien Industrieanlagen eines Unternehmens in der Stadt durch den Angriff beschädigt worden. Gusev teilte weiter mit, dass die zuvor ausgerufene Raketenwarnung für die Region wieder aufgehoben worden sei. Zugleich rief er die Bevölkerung dazu auf, keine Fotos oder Videos der Schäden im Internet zu veröffentlichen, insbesondere wenn diese Rückschlüsse auf genaue Standorte zulassen könnten. Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Kurz vor einem Besuch von NATO-Generalsekretär Mark Rutte in Washington hat US-Präsident Donald Trump mehreren europäischen Verbündeten erneut mangelnde Unterstützung vorgeworfen. Die USA geben hunderte Millionen Dollar aus, um europäische Staaten vor Russland zu schützen, sagte er im Weißen Haus. Als Washington selbst Hilfe erbeten habe gegen den Iran, seien wichtige Partner jedoch nicht für die Vereinigten Staaten dagewesen. Konkret nannte Trump dabei Großbritannien, Deutschland und Italien. Wir haben all dieses Geld ausgegeben und wenn wir dann vielleicht bei Kleinigkeiten um Hilfe bitten, dann sagen sie, nein, wir helfen lieber nicht, kritisierte Trump. US-Regierungsvertreter hatten NATO-Verbündeten bereits zuvor mehrfach vorgeworfen, die USA im Krieg gegen den Iran nicht ausreichend unterstützt zu haben. Trump stellte nun auch US-amerikanische Sicherheitszusagen für Europa indirekt in Frage. Die Antwort der NATO-Partner sei dumm gewesen, sagte er. Wir können ihnen das ebenfalls entgegnen, wenn wir wollen, und das tun wir womöglich auch. Washington drängt seit längerem und besonders lautstark seit Trumps Amtsantritt im Januar 2025 darauf, dass insbesondere die europäischen NATO-Staaten mehr Verantwortung für die Verteidigung des Bündnisgebiets übernehmen.
Irans Chefunterhändler und Parlamentspräsident Mohammed Bakher Ghalibaf hat erklärt, dass die Straße von Hormuz künftig von Teheran verwaltet werde. Wie staatliche Medien berichteten, äußerte sich Ghalibaf nach Gesprächen zur Beendigung des Krieges zwischen den USA, Israel und dem Iran. Die Straße von Hormuz wird niemals zu den Bedingungen vor dem Krieg zurückkehren und im Einklang mit dem Völkerrecht von der Islamischen Republik Iran verwaltet werden, sagte Ghalibaf laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA nach seiner Rückkehr von den Verhandlungen. Die Straße von Hormuz zählt zu den wichtigsten Handels- und Energierouten der Welt und spielt eine zentrale Rolle für den internationalen Öl- und Gastransport.
Ukrainische Drohnen haben das Zentrum für Weltraumkommunikation in der Stadt Dubna, 120 Kilometer nördlich von Moskau, angegriffen. Den vom Generalstab in Kiew gemeldeten Angriff bestätigten später staatliche russische Stellen. Die Funktionstüchtigkeit der TV-Ausstrahlung und des Nachrichtenverkehrs wurde nicht gestört, teilte der Pressedienst des russischen Betreibers von Kommunikationssatelliten mit. Die Folgen des Angriffs würden beseitigt, Personal sei nicht zu Schaden gekommen, heißt es weiter in der Mitteilung. Die Ukraine machte keine Angaben zu den Folgen. Das Zentrum in Dubna wurde zur Übertragung der Olympischen Spiele 1980 in Moskau eingerichtet. Später organisierte das Zentrum einen direkten Draht zwischen dem Kreml und dem Weißen Haus. Laut der Webseite der russischen Satellitenkommunikationsgesellschaft ist die Anlage in Dubna die größte Satellitenbodenstation in Russland und eine der größten in Europa.
Die USA haben angekündigt, die Sanktionen gegen den Iran vorübergehend auszusetzen. Damit wird Teheran bis zum 21. August die Produktion, der Verkauf und die Auslieferung von Rohöl sowie damit verbundener Produkte gestattet. US-Finanzminister Bessant erklärte, die Entscheidung stehe im Zusammenhang mit den Zusagen Irans in den laufenden Verhandlungen. Dazu gehörten die Gewährleistung einer freien und offenen Durchfahrt durch die Straße von Hormuz sowie die Erlaubnis für Inspektoren der Internationalen Atomenergieorganisation, das Land zu betreten.
Der designierte rumänische Ministerpräsident Adrian Vestea ist bei einer Vertrauensabstimmung im Parlament gescheitert. Er erhielt am späten Abend lediglich 189 der erforderlichen 233 Stimmen, nachdem ihm die äußerst rechte Oppositionspartei AUR die Unterstützung verweigert hatte. Damit verlängert sich die politische Krise in dem EU-Land, was den Zugang zu europäischen Fördermitteln und die Kreditwürdigkeit gefährdet. Der gemäßigte Präsident Nikos Ordan muss er nun einen neuen Kandidaten nominieren. Dieser hat anschließend 10 Tage Zeit, ein Kabinett zu bilden und sich einem erneuten Votum der Abgeordneten zu stellen. Die vorherige proeuropäische Regierungskoalition unter Ministerpräsident Ilie Bolojan war Anfang Mai zerbrochen, nachdem die Regierung eine Reihe unpopulärer Maßnahmen, unter anderem Steuererhöhungen, erlassen hatte, verließen die linken Sozialdemokraten als größte Fraktion das Bündnis. Sollten binnen 60 Tagen 2 nominierte Ministerpräsidenten im Parlament keine Mehrheit finden, kann der Präsident die Volksvertretung auflösen und vorgezogene Neuwahlen ansetzen.
Meine Damen und Herren, von der Stimme Türkiyes hörten Sie Nachrichten. Nun kommt türkische Musik. Sie hören das Lied Yok Başka Hayalim, ich habe keinen anderen Traum, von Tan Taşçı.
Sonuna geldim. Yok başka hayalim, aynı bendim. Sen gittin giderim, yaşamaktan başka sana ne derdim? Hepsi birer benim, zaten ben aldan.
Tagebuch Palästina.
Was den Menschen oft am meisten schmerzt, ist nicht das Leid selbst. Es ist die Tatsache, dass die Welt angesichts dieses Leides die Augen verschließt, schweigt und einen allein zurücklässt. Doch manchmal erlebt man einen solchen Moment, in dem der Rauch, der aus Gaza zum Himmel aufsteigt, die Lungen eines Menschen in weiter Ferne berührt. Der Schrei, der in einer Ecke des Nahen Ostens erklingt, verwandelt sich plötzlich auf den Plätzen völlig unerwarteter Städte in einen Aufruf. Besonders seit dem Jahr 2023 hat die palästinensische Frage eine globale Welle ausgelöst, wie wir sie seit langer Zeit nicht mehr erlebt haben. Weltweit fanden Zehntausende von Protesten statt. Millionen von Menschen gingen gleichzeitig auf die Straßen. Von den beliebten Straßen Londons über Istanbul bis nach New York und Kapstadt füllten Menschenmassen die Plätze. Manche hielten lediglich ein selbstgemaltes Plakat in der Hand. Andere marschierten schweigend. Doch in ihren Gesichtern spiegelte sich dieselbe Botschaft wider. Wir sehen den Schmerz dort. Wir sind hier. Eine der überraschendsten und widerstandsfähigsten Bastionen dieses Erwachens waren die Universitäten. Der Funke, der mit den Prozesscamps von Studierenden auf dem Campus der Columbia Universität begann, breitete sich rasch in den gesamten Vereinigten Staaten und Europa aus. Wir sprechen von mehr als 3000 jungen Menschen, die allein deshalb, weil sie ihre Unterstützung für Palästina zum Ausdruck brachten und Gerechtigkeit forderten, mit harten Polizeieinsätzen konfrontiert, über den Boden geschliffen und festgenommen wurden. Viele wurden von ihren Universitäten suspendiert. Ihre Zukunft geriet in Gefahr. Dennoch bauten sie ihre Zelte nicht ab. Denn für diese neue Generation war Palästina längst keine ferne Schlagzeile mehr, die man nur im Fernsehen sah. Es war zu einer Prüfung ihres eigenen Gewissens und ihrer menschlichen Würde geworden. Doch nicht nur die Plätze, sondern auch die Meere gerieten in Bewegung. Ähnlich wie einst im Geist der unvergessenen Mavi Marmara liefen Ärzte, Aktivisten und Menschenrechtsverteidiger aus aller Welt mit den sogenannten Sumud-Solidaritätsflotten aus den Häfen aus, um den Menschen unter der Blockade die Hand zu reichen. Erneut kam es zu harten Interventionen. Wieder wurden Menschen in internationalen Gewässern festgehalten und misshandelt. Die demütigende und unmenschliche Behandlung der Aktivisten, die auf Anweisung des israelischen rechtsextremen Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir angewandt wurden, bleibt vielen im Gedächtnis. Glücklicherweise blieb die Welt dieses Mal nicht völlig stumm. 8 Staaten, darunter auch Türkei, veröffentlichten eine gemeinsame Erklärung und verurteilten diese Rechtsverletzung auf das Schärfste. In Häfen verschiedener Länder wurden Stimmen laut, die forderten, die Verantwortlichen dieser Entscheidungen zu unerwünschter Person zu erklären. Denn die Angelegenheit hat die Ebene der Politik längst überschritten und war zu einem Kampf um Würde geworden. Tatsächlich entstand diese internationale Solidarität nicht über Nacht. Hinter ihr stehen jahrelange diplomatische Bemühungen, die von Afrika bis nach Lateinamerika reichen. Heute erkennen 147 der 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen Palästina offiziell als Staat an. Das bedeutet, dass die überwältigende Mehrheit der Weltgemeinschaft hinter dieser Sache steht. Besonders die jüngsten historischen Schritte Spaniens, Norwegens und Irlands haben ganz Europa vor Augen geführt, wie stark und legitim dieser Kampf wahrgenommen wird. Türkei gehört seit Jahrzehnten zu den Ländern, die sich nicht nur auf diplomatischer Ebene engagieren, sondern auch durch Hilfskorridore, humanitäre Transporte und gesellschaftliche Solidarität eine besondere Rolle einnehmen. Wissen Sie, was mich in diesem Prozess am meisten beeindruckt hat? Dass Menschen, die am anderen Ende der Welt leben und nicht einmal dieselbe Sprache sprechen, im selben Schmerz zusammenfinden. Ein Künstler betrat die Bühne und sprach über Palästina, obwohl er damit seine gesamte Karriere riskierte. Ein Fußballer erzielte ein Tor und verzichtete auf den Jubel, um der Welt eine stille Botschaft zu senden. Ein Arzt ließ alles hinter sich und reiste freiwillig in ein gefährliches Gebiet. Ein Student verbrachte die Nacht auf dem Betonboden eines Universitätscampus. Eine Mutter weinte zu Hause um Kinder, deren Heimat sie auf einer Landkarte vielleicht nicht einmal hätte zeigen können. Offenbar braucht es weder dieselbe Sprache noch dieselbe Flagge, um Menschen miteinander zu verbinden. Das Gewissen genügt. Natürlich reagierten nicht alle auf dieselbe Weise. Es gab auch jene, die wegschauten, schwiegen oder versuchten, die erlebte Gewalt hinter wohlklingenden diplomatischen Formulierungen zu verbergen. Doch was auch immer sie taten, es gibt inzwischen eine Kraft, die stärker ist als diese Mauer des Schweigens, das kollektive Gedächtnis der Menschheit. Denn jeder Mensch kann die Angst in den Augen eines Kindes und die Einsamkeit eines Volkes spüren, ganz gleich, wo er auf der Welt lebt. Palästina zu verstehen bedeutet nicht nur eine Region auf der Landkarte zu betrachten. Es bedeutet zu erkennen, wie die menschliche Gewissenswelt auf die Probe gestellt wird. Deshalb hallt heute ein Schrei aus Gaza in Städten wider, die tausende von Kilometern entfernt liegen. Was ein Volk aufrecht hält, ist nicht allein seine eigene Widerstandskraft, sondern auch das gemeinsame menschliche Gewissen, das aus anderen Teilen der Welt zu ihm spricht. In der nächsten Folge begeben wir uns zur letzten Station dieser langen und ehrenvollen Reise, zum großen Finale. Dorthin, wo jene Schlüssel liegen, die niemals rosten, und jene Olivenbäume stehen, deren Wurzeln sich fest an die Erde klammern, zu einer unvergänglichen Erinnerung. Bis zum Finale unserer Dokumentationsreihe Tagebuch Palästina.
Tagebuch Palästina.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the Voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiyes.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
Huna İdaatu Sautu Türkiye.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Ovdi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui el Radio La Voce della Türkiye.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
Юфлет Зъри и Турция.
Чели ши Туарчи Чишен Пампотен Тай.
Инджа Анкара, радио Садое Турция.
Да, да Турция ранг радио да.
Хосуме Турция и Зайна, радио Гаяна.
Петерчия радио Садгури Турция с Кма.
Овода, Турция Уни, радио Са.
Айч радио Воча Туркия. Говорит голос Туркия.
Эфирда Туркия овоза.
Диплеер Туркияның тети радиосы.
Е садай Туркия.
Аңлаватқаныңа Туркия овоза радиосы.
Эдо и фонетис Туркия.
Овди радио глас Туркия.
Гидар радио Мурия Туркия.
Ini adalah Radio Suara Turkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
Este radio voz de Turkiye.
Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
Zboru wa glasot na Turkiye.
Efirde Turkiye ovoz radiosa.
It Turkiye hangia radioya.
Ovde radio glas Turkiye.
Turkiye une radiosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Es war einmal.
Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu Es war einmal. Wir haben für Sie wieder ein schönes Märchen vorbereitet. Wenn Sie bereit sind, wollen wir sofort anfangen. Sie hören das Märchen Liebes Hilfsmädchen. Es war einmal ein Mann, der eine Tochter und einen Sohn hatte. Als die Mutter verstarb, heiratete der Vater eine andere Frau. Die Stiefmutter war eifersüchtig auf die Kinder und quälte sie. »Ich habe die Nase voll von diesen Kindern. Wirf sie weg. Verkaufe sie. Schaff sie aus meinem Haus«, nörgelte sie stets. Eines Tages überlegte die Stiefmutter, wie sie die Kinder loswerden konnte. Sie machte Feuer im Ofen und wenn der Ofen gut geheizt war, wollte sie die Kinder hineinwerfen. Als der Junge davon hörte, ging er sofort zu seiner Schwester, um sie zu informieren. Die beiden Geschwister gingen direkt zum Grab ihrer Mutter, erzählten, was ihnen geschehen würde, und weinten. Plötzlich hörten sie eine Stimme aus dem Grab zu ihnen sprechen. »Nehmt einen Kamm, eine Bürste und ein Stück Seife, lauft weg. Wenn euch jemand nachkommt, um euch zu fangen, werft zuerst den Kamm, dann die Bürste und schließlich die Seife. Dann kann euch niemand etwas anhaben«, sagte die Stimme ihrer Mutter. Die Kinder taten, was ihre Mutter gesagt hatte. Sie nahmen Kamm, Bürste, Seife und liefen fort. Die Stiefmutter erfuhr, dass sie weggelaufen waren und schickte Männer und Soldaten hinter ihnen her. Die Kinder liefen, drehten sich um, schauten wieder nach vorne. Als sie die Männer näher kommen sahen, warfen sie den Kamm. Der Weg hinter ihnen wurde dornig. Die Kinder legten einen langen Weg zurück, bis die Soldaten durch den Dornenbusch kamen. Dann, als sie die Soldaten näher kommen sahen, warfen sie die Seife. Ein riesengroßer See erschien hinter ihnen. Einige stürzten ins Wasser, andere ertranken. So wurden die Kinder gerettet. Sie machten sich erneut auf den Weg. Sie liefen, ohne zu wissen, wohin sie gehen sollten. So wurden sie müde. Der Junge sagte, »Schwester, ich bin sehr durstig«, und fing an zu weinen. Das Mädchen sagte zu ihm, »Hab noch ein wenig Geduld. Gleich haben wir eine Wasserquelle erreicht.« Da erreichten sie einen Ort, wo Hirsche umherliefen. Der Junge sah, dass sich auf einem Hirschwart Wasser angesammelt hatte und bückte sich, um davon zu trinken. Seine Schwester warnte ihn. »Tu das nicht, Bruder. Du wirst zu einem Hirsch.« aber der Junge hörte nicht und trank davon. Und im Nu verwandelte er sich in einen Hirsch. Er rannte auf die Wiese und weidete dort. Die Schwester blieb an diesem Ort, wo sein Bruder war. Tagsüber hielt sich der Hirsch in der Wildnis auf und nachts kam er zu seiner Schwester. Eines Tages kam ein Prinz an die Quelle. Als er seinen Kopf erhebte, sah er das Mädchen auf einem Pappelbaum sitzen. Der Prinz bettelte und flehte das Mädchen an, damit es vom Baum herunterkam. Aber egal, was er auch tat und sagte, er konnte das Mädchen nicht überreden. So aß und trank der Prinz nichts mehr und wurde von Tag zu Tag schwächer, weil er vom Fuße des Baumes nicht fortging. Eines Tages, als er dort umherwanderte, begegnete er einer alten Frau. Das alte Weib sagte, »Mein Sohn, welch ein Kummer plagt dich!« Der Prinz teilte sein Leid. Die Frau sagte, »Nichts einfacher als das!« Sofort nahm sie ein Sieb und eine Schale in die Hand und setzte sich ans Fuße des Baumes. Sie siebte das Mehl, knetete einen Teig, um Brot zu backen. Sie schuftete und schuftete. Das Mädchen, das die alte Frau beobachtete, sagte, »Großmutter, was machst du da? So macht man doch kein Brot.« Die alte Frau sagte, »Oh, mein Kind, ich bin halt alt. Komm runter und helfe mir.« Das Mädchen stieg herab und backte ein schönes Brot. Während es vertieft am Kneten war, band die alte Frau das Mädchen an sich. Als es fertig war mit dem Brot, wollte es wieder auf den Baum klettern. Aber da merkte sie, dass sie festgebunden war. Da nahm der Prinz das Mädchen mit nach Hause. Sie feierten 40 Tage und 40 Nächte Hochzeit. Und so verstrich ein Tag nach dem anderen. Der Hirsch graste im Graten, lief umher, unterhielt sich mit seiner Schwester. Sie hatten Spaß. Das Mädchen würde bald ein Kind bekommen. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Gehilfin, »Bring mir mein Handtuch und Seife, ich will baden gehen.« Denn auf der Vorderseite des Palastes befand sich ein See. Sie ging ins Wasser, um sich zu waschen. Während sie badete, stieß sie, das Hilfsmädchen, in die Tiefen des Wassers, da der Prinz zu jener Zeit im Krieg war. Dann zog sie sich die Kleider ihrer Herrin an, setzte sich ihre Krone auf den Kopf und verhielt sich wie sie. Als der Prinz zurückkam, fand er anstelle seiner weißen, reinen Frau eine schwarze, trockene Person vor sich. Er war überrascht. »Warum bist du so dunkel?« fragte er. »Wie könnte ich nicht? Ich habe jeden Tag unter der heißen Sonne auf deine Rückkehr gewartet«, antwortete die Gehilfin. Der Prinz glaubte ihr. Kurze Zeit später wurde sie schwanger und hatte Heißhunger. Eines Tages sagte sie, »Ich habe ein Verlangen. Ich werde das Fleisch dieses Hirsches essen.« Der Prinz aber war verwundert und sagte, »Wie kann das sein, meine Liebe? Ist das nicht dein Bruder? Isst du das Fleisch deines Bruders?« Aber sie wollte nicht hören. Schließlich wollten sie den Hirsch schlachten. Die Metzger schärften ihre Messer. Währenddessen kam der Hirsch an das Ufer des Sees und rief nach seiner Schwester. Es stellte sich jedoch heraus, dass seine Schwester von einem Fisch verschluckt wurde, als das Hilfsmädchen sie ins Wasser gestoßen hatte. Diejenigen, die den Hirsch sprechen hörten, kamen zum Prinzen und sagten, »Dieser Hirsch spricht mit jemandem im Wasser. Hör heimlich zu.« So wurde der Prinz neugierig. Er schlich sich heimlich ans Ufer des Sees und horchte. Da sprach jemand aus dem Wasser zum Hirsch. »Bruder, Bruder, lieber Bruder, ich stecke im Bauch des Fisches. Ich kann nicht raus, Bruder, ich kann nicht.« Da erkannte der Prinz das Problem. Er befahl den Fischern, alle Fische im See zu fangen, bis sie schließlich einen riesigen Fisch aus dem Netz holten. Sie schnitten ihm den Bauch auf und heraus kam die Frau des Prinzen. Sie erzählte ihrem Mann, was ihr widerfahren war, und dann schickte der Prinz das Hilfsmädchen fort. Und so lebten sie glücklich und zufrieden bis ans Ende aller Tage. So sind wir wieder ans Ende unseres Programms angelangt. Bis meine liebe Kollegin Esra Erdogan ein neues Märchen für Sie vorbereitet, sagen wir auf Wiederhören.
Es war einmal.
Yaralarımızsa yetiş çok sancım var. Tut elimi şifa ver. Bu gece bende kal. Tut bir ucumda kederimin telaşsız. Sus, her söz anlamsız. Bir şefkatli dokunuş yeter. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Gel, havalar çok sert buralarda. Üşüdüm, üşüdüm, üşüdüm. Gel, azıcık ısınayım aralarda. Baharıma kış geldi aniden. Yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden. Yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene. Azıcık ısınayım aralarda. Baharıma kış geldi aniden. Yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden. Yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene. Baharıma kış geldi aniden. Yeşeremedim bu sene. Geceler yastığımda kara basan beceremedim desene.
Thank you. die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt. Türkiye's ist wie in der Vergangenheit auch in der Gegenwart mit Ihnen.
Thank you. adı yaşamaksa, dolanmış ümitlerimiz birbirine. Tadı kaldı hatıra kuytularda, karışmış kalplerimiz birbirine. Görmeye duymaya yok ki halim, eriyi doğruyu bıraktım harbi. Yaşadığım günleri hep avare, şimdi kapkara bir yalnızlık vakti. Bir başıma, bir başıma kaldım öyle ortalarda. Bir başıma, tek başıma ağladım yarınlarımıza. Bir başıma, bir başıma kaldım öyle ortalarda. Bir başıma, tek başıma ağladım. Yaşadığım günleri hep avare, şimdi kapkara bir yalnızlık vakti. Bir başıma, bir başıma kaldım öyle ortalar.
Schluss das Wichtigste in Schlagzeilen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat nach Angaben des Präsidialamts ein Telefonat mit dem irakischen Premierminister Ali Faleh al-Zaidi geführt. Bei einem israelischen Angriff im Gazastreifen ist nach Angaben von Rettungskräften eine palästinensische Schülerin getötet worden. Bei einem ukrainischen Raketenangriff auf die russische Stadt Woronesch sind nach Angaben der regionalen Behörden mindestens 5 Menschen getötet worden. Somit geht die deutschsprachige Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Ufuk Getschen moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Leyer Türkiye'nin Ses Radyosu. Gepleyer Türkiye'nin Ses Radyosu.